Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, ich bin Rainer Brandes. Sensation heute in Thüringen. Statt den linken Bodo Ramelow wählt der Thüringer Landtag Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten. Und zwar mit den Stimmen von Björn Höckes AfD. Für die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist die Sache klar.
Es gibt eine ganz klare Beschlusslage. Diese Beschlusslage heißt, es gibt keine Zusammenarbeit mit links und rechts. Das ist der Maßstab. Ich sehe keine stabile Grundlage für den jetzt gewählten Ministerpräsidenten. Und insofern bin ich der Auffassung, dass man darüber reden muss, ob Neuwahlen nicht der sauberste Weg aus dieser Situation wäre.
Auch die Thüringer selbst sind mindestens überrascht. Hier ein paar Stimmen aus Erfurt.
Nein, kenne ich nicht. Wer ist das? Was hat er bis jetzt geleistet?
Bin ich überrascht. Habe ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Ramelow wird.
Ich hätte Ramelow weiter gewählt. Ja, ich fand ihn gut. Ja.
Unerwartet, völlig unerwartet. Wahrscheinlich für die meisten, aber trotzdem gut. Frischer Wind. Ich habe sowieso die FDP auch gewählt, deswegen passt mir das.
Ja, ich finde es eigentlich unmöglich, wie die Wahl abgelaufen ist. Ich bin gespannt, wie die FDP ihre Politik hier durchsetzen möchte in Thüringen. Weil sie müssen ja auf die AfD zurückgreifen, ansonsten haben sie keine Mehrheit.
So ein paar Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern aus Erfurt. Wir berichten aus der thüringischen Landeshauptstadt und aus Berlin. Und ich spreche mit dem Politologen Thorsten Oppelland von der Universität Jena. In den USA steht heute Abend die finale Abstimmung im Senat an über die Amtsenthebung von Präsident Donald Trump. Der wiederum lobt sich selbst in den höchsten Tönen in seiner Rede zur Lage der Nation. Die rumänische Regierung wird in einem Misstrauensvotum gestürzt und Pakete werden wieder billiger. Bis heute Mittag, 13.25 Uhr, kannte so gut wie niemand außerhalb Thüringens den Namen Thomas Kemmerich. Doch dann wählt der Thüringer Landtag den FDP-Landesvorsitzenden im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten. Damit ist klar, der Dammbruch ist da. Denn Thomas Kemmerich ist von der AfD mitgewählt worden, was dann die Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Welso dazu gebracht hat, ihren Glückwunschblumenstrauß Thomas Kemmerich vor die Füße zu werfen. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard fasst die Ereignisse in Erfurt zusammen.
Die ersten beiden Wahlgänge im Erfurter Landtag verliefen wie vermutet. Rot-Rot-Grün stimmte geschlossen für den eigenen Kandidaten Bodo Ramelow. Dazu kamen noch ein bzw. zwei Stimmen, vermutlich von der CDU oder der FDP. Der Kandidat der AfD, Christoph Kindervater, erhielt die Stimmen der AfD und im ersten Wahlgang noch drei Stimmen anderer Parteien, vermutlich wiederum von der CDU oder der FDP. Im dritten Wahlgang stellte die FDP einen zusätzlichen Kandidaten zur Wahl, Thomas Kemmerich, ihren Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Nach der Auszählung der Stimmen zitterte der Parlamentspräsidentin Birgit Keller von den Linken die Stimme.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Der Jubel der AfD mischte sich mit den Entsetzensrufen bei Linken, SPD und Grünen. Die AfD hatte geschlossen gegen den eigenen und für den FDP-Kandidaten gestimmt. Der Vorsitzende der kleinsten Fraktion im Landtag, Thomas Kemmerich, ist neuer Ministerpräsident in Thüringen, gewählt von der AfD, der CDU, der FDP. Der selbst geschockt wirkende Kemmerich nahm die Wahl an und wurde sofort vereidigt. Dann wurde die Landtagssitzung unterbrochen, auf den Fluren machten sich Abgeordnete Luft. Wolfgang Tiefensee, Vorsitzender der Thüringer SPD, sagte:
Es ist ein unfassbarer Vorgang. Es gibt jetzt zum ersten Mal in Deutschland einen Ministerpräsidenten, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und es ist nicht irgendeine AfD, hier ist die Flügel-AfD, hier ist Björn Höcke an der Spitze. Und das verschärft die Situation noch einmal. Ich bin fassungslos, dass die CDU entgegen ihrer Programmatik und ihrer Aussagen, dass die FDP entgegen ihrer Programmatik und ihren Aussagen sich von der AfD unterstützen lässt, um einen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich auf den Stuhl zu heben. Unfassbar.
Eine irgendwie geartete Kooperation mit der Regierung Kemmerich schloss Tiefensee für die SPD aus.
Es wird definitiv keine Minister, SPD-Minister in der Regierung Kemmerich geben. Es wird definitiv keine Kooperation, keine Duldung, keine Tolerierung einer Regierung geben, an deren Spitze ein Ministerpräsident steht, der mit den Stimmen der AfD in dieses Amt gekommen ist.
Noch weiter will die Linke gehen, deren Vorsitzende Susanne Hennig-Welso erklärte:
Es gibt einen neuen Ministerpräsidenten. Dass ich den nicht akzeptieren werde, das können Sie sich vorstellen. Wir werden definitiv um die Neuwahl kämpfen, weil das eine Ansage ist, die weder die Wählerinnen und Wähler wollten, noch können wir akzeptieren, dass eine extreme Rechte mit Nazis in ihren Reihen hier mitregiert und das Land bestimmt.
Mike Moring, CDU-Chef, wies jede Verantwortung von sich, dass die CDU gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt habe.
Wir haben ja gar nicht zur Wahl gestanden. Wir fühlen uns überhaupt nicht ausgetrickst. Wir haben uns für den Kandidaten der Mitte entschieden als CDU-Fraktion.
Der Ball läge jetzt beim Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Der bat im Landtag um Verständnis, dass er noch kein Kabinett vorstellen könne. Wann das soweit sein würde, ließ er offen.
Wir werden ein kompetentes und vielfältiges und sachbezogenes Kabinett aufstellen. Wir sprechen eine Einladung an CDU, SPD und Grüne aus, gemeinsam staatspolitische Verantwortung für Thüringen wahrzunehmen.
SPD und Grüne lehnen jedoch jede Zusammenarbeit, jedes Gespräch mit Kemmerich ab, da er von der AfD unterstützt ins Amt gekommen sei. Kemmerich insistierte, dass die Wahl geheim gewesen sei und er zu seinen Wahlversprechen stehe.
Und das bedeutet auch, dass die Brandmauern gegenüber den Extremen stehen, bleiben, bestehen und auch Bestand haben. Wer Kemmerich gewählt hat, hat einen erbitterten Gegner von allem gewählt, das auch nur einen Hauch von Radikalismus, rechts wie links, von Faschismus aufweist.
In Erfurt wird nun spekuliert, ob es zuvor Absprachen zwischen AfD, CDU und FDP gegeben habe. Bislang weisen das alle von sich.
Aus Erfurt berichtete Henry Bernhard. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird also ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt und dann ausgerechnet auch noch in Thüringen, wo der Faschist Björn Höcke die AfD führt. Klaus Remme hat den Nachmittag über die Reaktionen in Berlin beobachtet. Herr Remme, fangen wir mal mit Kemmerichs Partei an, der FDP. Ist der Bundespartei peinlich, was da in Thüringen passiert ist?
Ob peinlich das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber es bringt zumindest die Bundespartei in eine höchst schwierige Situation. Man hatte sich ja gefreut, ich weiß nicht, Sie werden sich erinnern, wie stark dieses Zittern war um den Einzug oder den Nicht-Einzug und die einstellige Zahl von Stimmen, die den Liberalen in Thüringen fehlte oder reichte, um in den Landtag zu kommen. Jetzt ist der Spitzenkandidat dieser Partei knapp eingezogen und gleich Regierungschef geworden. Wir haben es nicht in der Hand, von wem wir gewählt werden, sagte Christian Lindner am späten Nachmittag. Das ist die eine Botschaft, von der man ausgehen kann, dass sie in anderen Lagern für viel Kritik sorgen wird, weil es vielleicht den Kritikern allzu beliebig erscheint. Aber Christian Lindner sagte auch:
Ich persönlich würde nicht Bundesvorsitzender einer Partei sein können, die eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht klar ausschließt. Und solange ich die Freien Demokraten führen darf, würde ich einer Änderung dieser Grundüberzeugungen nicht zustimmen und sie auch nicht tolerieren.
Das ist natürlich eine Vorlage für die politischen Mitbewerber. Robert Habeck von den Grünen hat eben gesagt, also wenn die Wahl eines Regierungschefs keine Zusammenarbeit bedeutet, ja dann eigentlich was? Und insofern muss er sich da Kritik gefallen lassen. In den Reigen der politischen Mitbewerber haben wir heute ganz klare Worte gehört. Natürlich nicht überraschend von der Linkspartei, die sich Hoffnungen mit Bodo Ramelow gemacht hatte. Hier Parteichef Bernd Rixinger.
Die AfD hat damit ihren ersten Ministerpräsidenten. Hier haben wir es mit einem wirklich geschichtsträchtigen Ereignis zu tun, was im Übrigen in den 20er Jahren auch schon so war, dass Teile der Bürgerlichen offensichtlich sich zu Komplizen des rechten Lagers machen. Etwas, was wir niemals akzeptieren können.
Ähnlich kritische Töne gab es in den Reihen der Sozialdemokraten. Herr Brandes, Saskia Esken sprach von einem Tabubruch. Kevin Kühnert hat eben gerade insbesondere die Union aufgefordert, diese Situation, auch wenn man sie nicht rückgängig machen kann, sie doch nicht ungeschehen machen kann, sie doch rückgängig zu machen und die Sache zu bereinigen.
Und damit sind wir bei der Union. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, hatte ja immer gesagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das heißt, wie reagiert sie jetzt?
Sie und die Schwesterpartei, CSU, beide sind gefragt und beide haben sich eindeutig geäußert, ohne dass die Dinge danach wirklich klarer sein würden. Das werden dann die nächsten Tage bringen. Hören wir zunächst mal CSU-Parteichef Markus Söder.
Auch die CDU erleidet damit ein hohen Maß an Glaubwürdigkeitsverlust. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen. Dieser ganze Tag nützt nur der AfD. Und es darf und kann nicht unser gemeinsames Bestreben sein.
Annegret Kramp-Karrenbauer wiederum, sie war in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin unterwegs heute. Sie war in Straßburg bei der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung und kommentierte das Ganze am Rande so.
Das Verhalten der CDU in Thüringen im dritten Wahlgang geschah ausdrücklich gegen die Empfehlungen und gegen die Forderungen und Bitten der Bundespartei. Das will ich noch einmal ganz klarstellen. Wir haben dies nicht gebilligt und ich tue es auch heute nicht und ich halte dieses Verhalten auch für ausdrücklich falsch.
Herr Brandes, an so einem Tag wie heute sollte man alle Fraktionen zu Wort kommen lassen. Deswegen will ich die zwei Stimmen noch nennen. Hier Robert Habeck von den Grünen.
Zur Bereinigung gibt es drei Möglichkeiten. Herr Kemmerich kann wieder zurücktreten. Das sollte er schnell tun. Wenn das nicht der Fall ist, wäre die Möglichkeit, den Landtag aufzulösen und neu zu wählen. Das ist mit Zweidrittelmehrheit möglich. Die Grünen stehen dafür bereit. Frau Kramp-Karrenbauer hat es angeboten und angesprochen. Die entscheidende Frage wird sein, ob ihr Landesverband ihr folgt an dieser Stelle, nachdem er ihr schon einmal nach ihrem eigenen Bekunden nicht gefolgt ist.
Notfalls müsse man den Landesverband ausschließen, sagte Habeck. Und zu guter Letzt in diesem O-Ton reigen Alexander Gauland, Bundesspitze der Partei, die den Stein heute Vormittag in Erfurt ins Rollen gebracht hat.
In der Politik muss ich versuchen, Mehrheiten zur Veränderung des Landes zu gewinnen. Und wenn der eigene Mann keine Chancen hat, ist es klar, dass ich den wähle, der mir noch immer am nächsten steht und Mehrheitschancen hat. Also war es eine kluge Entscheidung der Thüringer Kollegen.
Also unterm Strich klare Forderungen an die Bundesspitzen von CDU und FDP, hier Druck auszuüben auf ihre Landesverbände.
Geben Sie uns noch kurz Ihre Einschätzung. Hat das jetzt das Zeug dazu, auch die Große Koalition in Berlin zu sprengen? Immerhin fordert Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, ja schon einen Koalitionsausschuss zu dem Thema.
Selbst wenn das Thema im Koalitionsausschuss ist, ich sehe hier ja keinen Dissens zwischen den Bundesspitzen der Sozialdemokraten und der Christlich-Demokratischen Union und auch nicht der CSU. Hier sind, was die Bundesparteien angeht, ja doch alle in einem Boot. Die Frage ist, wie rigide wird die Parteivorsitzende der CDU, aber auch Christian Lindner vorgehen, hier entscheidenden Druck auszuüben, damit diese Zusammenarbeit, anders kann man es nicht nennen, denn man wusste in Form von FDP-Kandidatur von Thomas Kemmerich, dass hier die Stimmen der AfD ins Spiel kommen. Dieser Zusammenarbeit hier ein Ende zu bereiten. Und ich sehe die Bereitschaft zu Neuwahlen, zumindest was die Berliner Diskussionsszene parteiübergreifend angeht, durchaus gegeben.
Danke, Klaus Remme, live aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und soeben erreicht uns eine Eilmeldung, dass die CDU in Thüringen versuchen will, Neuwahlen zu vermeiden, meldet die Deutsche Presseagentur. Mitgehört hat Thorsten Oppeland, er lehrt Politikwissenschaft an der Universität Jena. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Wandel.
Herr Oppeland, hätten Sie sich diesen Ausgang der Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten träumen lassen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl einige Presseinterviews gegeben und lag überall total falsch mit der Prognose. Ja.
Damit waren Sie wahrscheinlich auch nicht allein. Heute war ja von Dammbruch häufig die Rede, weil sich eben ein Mann aus dem bürgerlichen Lager mit der AfD wählen lässt und dann auch noch mit Björn Höckes AfD in Thüringen. Wie würden Sie das bewerten? Ist das ein Dammbruch?
Kemmerich selbst hat das ja bestritten, sowohl in seiner Ansprache im Landtag als auch anschließend nochmal bei der Pressekonferenz. Die Frage ist jetzt, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Ein bisschen allerdings auch die Frage, wie es dazu gekommen ist. In Ihrem Beitrag ist in der Tat davon gesprochen worden, dass der Knackpunkt die Frage ist, ob es Absprachen zwischen FDP, CDU und AfD gegeben hat, die in diese Richtung deuteten. Die eigentliche Überraschung ist ja das disziplinierte und geschlossene Abstimmungsverhalten der AfD, die ihren Kandidaten einhellig gewählt hat in den ersten zwei Wahlgängen und dann komplett ohne Rückstand umgeschwenkt ist zu Kemmerich. Während von den anderen beiden Fraktionen zwei auch Ramelow gewählt haben und einer sich enthalten hätte. Hätten zwei mehr sich enthalten, wäre Ramelow jetzt Ministerpräsident. Ja. Also wie, ob das Ganze eine Panne war oder wie das Ganze zustande gekommen ist, das ist die eigentliche Frage jetzt.
Aber halten Sie es durchaus für denkbar und realistisch, dass es da tatsächlich eine Absprache zwischen der AfD und rechteren Kreisen immer innerhalb der CDU-Fraktion gegeben hat?
Das kann ich nicht einschätzen. Dazu bin ich hier von Jena aus nicht dicht genug an den Ereignissen dran. Mir scheint es eher unwahrscheinlich, aber alle Kritiker dieser Vorgänge jetzt, die gehen wie selbstverständlich davon aus, dass es ein abgekartetes Spiel gewesen sei.
War es aus Ihrer Sicht ein Fehler von Thomas Kemmerich, diese Wahl dann anzunehmen, als er das Ergebnis gehört hat und damit ja wusste, dass er mit Stimmen der AfD gewählt worden ist?
Naja, das wenigstens scheint er sich tatsächlich vorher zurechtgelegt zu haben, dass er, falls es dazu kommen sollte, dass er die Wahl annehmen würde und sich auf den Standpunkt stellt, dass es eine geheime Wahl ist und er nicht weiß, woher seine Stimmen kommen und er insofern die Wahl annehmen kann, auch wenn natürlich faktisch klar ist, woher die Stimmen gekommen sind. Also was er anschließend gesagt hat, war ja, dass er auch die SPD und die Grünen zu einer Regierungsbildung einlädt, was die natürlich empört von sich gewiesen haben. Was menschlich verständlich ist, aber die Frage ist, ob es wirklich klug ist.
Was sagt das alles eigentlich über das Parteiensystem in ostdeutschen Landtagen aus?
Das ist zersplitterter ist als in den meisten Westdeutschen und vor allem, das ist ja das Entscheidende gewesen bei dieser Landtagswahl in Thüringen, dass im Grunde die Mehrheit von den beiden Flügelparteien, also von der Linken auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite gehalten wurde und dass im Grunde eine Mehrheitsbildung, die den Lagergrenzen entsprochen hätte, überhaupt nicht mehr möglich war. Also alle zur Diskussion stehenden Varianten sind letztlich Minderheitsregierung und das ist das große Problem. Ja.
Können Sie sich vorstellen, dass so etwas in nächster Zeit öfter passieren wird in Landtagen, vor allem in Ostdeutschland und hier ja sogar, dass also eine Fraktion, die kleinste Fraktion im Landtag mit nur 5% der Stimmen gewählt, dann den Ministerpräsidenten stellt?
Naja, das ist nochmal wieder eine Sondersituation, die daher resultiert, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Aber die eigentliche Frage ist ja, ob das in anderen Landtagen auch passieren kann und der Kandidat dafür in nächster Zeit, also nicht in allernächster Zeit, aber 2021 wäre Sachsen-Anhalt und da ist das nicht ausgeschlossen, dass wir auch so eine Situation bekommen. Ja.
Jetzt fordern ja ganz unterschiedliche Politiker auf der Bundesebene schon den Rücktritt von Kemmerich oder Neuwahlen in Thüringen, das haben wir alles ja gerade gehört. Wie würden Sie das einschätzen? Hat Thomas Kemmerich überhaupt eine Chance, eine Regierung zu bilden oder geht das Ganze jetzt irgendwie als Unfall in die Geschichte ein und wir erleben demnächst eine Neuwahl?
Sie stellen lauter schwere Fragen.
Ja, dafür sind wir da.
Ich weiß es nicht, denn was er heute angekündigt hat, ist ja offenbar, dass er es versuchen will. Und wenn ich den Beitrag vorhin richtig gehört habe, hat die CDU sich auch dafür, also die CDU in Thüringen, dafür ausgesprochen, sofortige Neuwahlen zu vermeiden. Das heißt natürlich, dass eine Zweidrittelmehrheit im Landtag für eine Auflösung des Landtages nicht zustande kommt. Also mit anderen Worten, er wird versuchen, irgendwie eine Art von Regierung zustande zu bekommen, entweder als Expertenregierung oder eben als tolerierte Minderheitsregierung oder was auch immer. Besonders aussichtsreich sieht das im Moment nicht aus, aber nach den Überraschungen mag man sich ja gar nicht mehr festlegen.
Wir müssen also weiter abwarten. Danke, Thorsten Oppeland, Politikwissenschaftler an der Uni Jena, live im Deutschlandfunk. Und so viel zu der überraschenden Wahl des FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Um 7:15 senden wir dazu unsere Sendung zur Diskussion Zocken mit der Demokratie. Unter anderem ist dann die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann mit dabei. Um 19 Uhr deutscher Zeit tritt der US-Senat zusammen. Es steht an die Abstimmung über eine Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump. Unser Korrespondent Jan Bösche wird die Sitzung natürlich beobachten. Herr Bösche, ist irgendetwas anderes denkbar als ein Freispruch?
Nein, das ist wirklich eine ausgemachte Sache. Donald Trump kann sich auf einen Freispruch freuen. Die Senatoren äußern sich noch einmal pro und contra zu diesem Impeachment. Die Demokraten plädieren dafür, warum Donald Trump aus dem Amt entlassen werden muss. Die Republikaner verteidigen ihn noch einmal gegen dieses parteiische Verfahren, wie sie denken und wie sie ausführen. Aber am Ende ist wirklich klar, die Republikaner haben genügend Stimmen im im Senat. Und es bräuchte ja auch eine Zweidrittelmehrheit und die ist auf gar keinen Fall in Sicht. Das einzige Spannende, worauf wir alle hier achten werden, ist, wie sich ein paar Kandidaten verhalten, die in den beiden Lagern eher am Rande stehen. Also zum Beispiel Mitt Romney, der Republikaner. Manche hoffen, dass er sich möglicherweise doch in zumindest einem der beiden Anklagepunkte gegen den Präsidenten entscheiden könnte. Genauso spannend beobachtet werden 2 bis 3 Demokraten, die eher dem Zentrum der Partei angehören. Es könnte nämlich sein, dass da vielleicht der ein oder andere dem Präsidenten freispricht. Das würde dann diesem Freispruch noch einen überparteilichen Anstrich geben.
Donald Trump selbst, der hat ja in der vergangenen Nacht seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wie sieht er denn die Lage?
Also er zumindest hält überhaupt nichts von diesem Impeachment-Verfahren und auch wenn einige seiner Parteifreunde sagen, er habe eingesehen, dass er da einen Fehler gemacht habe im Umgang mit der Ukraine, das lässt er auf jeden Fall nicht spüren. Er redet immer wieder von einer Hexenjagd, von einer Verleumdungskampagne, die so schnell wie möglich beendet werden muss. Und entsprechend selbstbewusst war auch seine Rede zur Lage der Nation gestern. Donald Trump hat wirklich die Lage der USA in ein sehr rosiges Licht getaucht und hat ausgeführt, warum das alles an ihm liegt, dass seine 3 Jahre Regierung diesen Durchbruch gebracht haben. Dazu kamen dann sehr parteiische Politikentwürfe, die er vorgestellt hat, die sicherlich hauptsächlich an seine Wähler gerichtet waren. Viele Kritiker heute am Tag danach sprechen von einer sehr, sehr parteiischen Rede, die nur wenig Elemente einer überparteilichen Versöhnungsgeste hatte, wie sie sonst bei solchen Reden oft von Präsidenten erwartet wird.
Es gab dann ja auch einen kleinen Eklat nach der Rede. Da hat dann die demokratische Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, das Redemanuskript Trumps demonstrativ zerrissen. Wie kam es dazu?
Ja, es war offenbar eine spontanere Aktion von Frau Pelosi. Sie war ja die Hausherrin dieser Rede, weil es in ihrer Kammer stattfand. Sie saß hinter dem Präsidenten und man konnte ihr die ganze Rede lang ansehen, dass sie mehr und mehr verärgert war über diese doch sehr parteiische Darstellung der Realität in Amerika, besonders die Vorwürfe gegen die Demokraten, sie wollten den Sozialismus einführen zum Beispiel oder dass die Vorgängerregierung nur falsche Dinge gemacht habe. Das alles hatte Frau Pelosi ziemlich aufgeregt, sodass sie am Ende sehr symbolisch die Rede zerriss. Heute sagte sie, Donald Trump habe die Wahrheit zerrissen, darum habe sie die Rede zerrissen.
Und dann müssen wir noch kurz über die Vorwahlen in Iowa sprechen. Die endeten für die Demokraten ja im Fiasko wegen einer Panne und deswegen gibt es auch bis jetzt kein Endergebnis. Aber Pete Buttigieg liegt vorn. Der war uns bisher weitgehend unbekannt. Was ist das für ein Mann?
Ja, das ist vielleicht der spannendste Kandidat, der zurzeit noch im Rennen ist bei den Demokraten, nachdem ja mehrere Kandidaten schon sich zurückgezogen haben. Er ist der Jüngste, gerade 38 Jahre alt geworden. Er hat einen Mann geheiratet, der erste offene Schwule in so einem Wahlkampf. Sehr jung, die einzige Regierungserfahrung als Bürgermeister einer Stadt im Mittleren Westen. Und nun ist er von den Wählern in Iowa offenbar sehr geliebt worden, die ja hauptsächlich einen Kandidaten suchen, der Donald Trump im November schlagen kann. Allerdings, Iowa ist ein sehr symbolischer Rückenwind. Hier geht es nicht wirklich um viele Stimmen, die am Ende entscheidend sind. Dieses ganze Wahldebakel hat natürlich für Buttigieg es schwieriger gemacht, sich auf diesen Erfolg zu berufen.
Danke, Jan Bösche, live aus Washington. In München treffen sich heute die Aktionäre des Siemens-Konzerns. Wer keine Siemens-Aktien besitzt, würde sich vielleicht normalerweise nicht so sehr dafür interessieren. Doch dieses Mal ist alles anders. Vor der Tür demonstrieren Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Sie werfen Siemens vor, die Kohleindustrie in Australien zu unterstützen. Margit Stiller.
Inzwischen spricht selbst der Konzernchef von einem unseligen Projekt. Die Kohlemine in Australien würde sicher auch ohne die Signaltechnik von Siemens betrieben, argumentierte Joe Käser. Früher als andere, schon vor 5 Jahren, habe sich Siemens ehrgeizige Klimaziele gesetzt.
Insoweit muss man sagen, mutet es sich schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnikprojekt in Australien zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind. Über dieses Projekt selbst ist viel diskutiert, viel gesagt und viel geschrieben worden. Wären wir noch einmal in einer Situation, in der wir frei entscheiden könnten, fiel ist es sicherlich anders aus.
Käser sprach einerseits vom Geschäftsmodellaktivismus, andererseits sagte er, Zitat, bei solchen Themen kann man nicht gewinnen. Aber den Anspruch der Klimaschützer nannte er legitim. Den Protestierenden vor der Olympiahalle geht es nicht mehr nur darum, dass der Vertrag gekündigt wird. Siemens soll sich ganz von fossilen Energien verabschieden. Luisa Neubauer, das Gesicht von Fridays for Future, war auch gekommen.
Klimaneutral 2030 kann nicht funktionieren, wenn man in Minen investiert, die 60 Jahre lang Kohle fördern wollen. Da würde ich Herrn Käser auffordern, mal nachzurechnen.
Gerechnet wurde auf dieser Hauptversammlung eher weniger. Die Geschäftszahlen wurden fast zur Nebensache. Selbst die prominenten Vertreter der Fondsgesellschaften kritisierten den enormen Reputationsschaden, den sich der Vorstand eingehandelt habe. Vera Diehl von Union Investment.
Das Kohleprojekt Adani war ein kommunikatives Desaster für Siemens. Kohle hat keine Zukunft. Siemens ist Technologieführer im Bereich Umwelt, Energieeffizienz und nimmt dieses Projekt an. Wir waren geschockt.
Sie fürchtet, genau wie die Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt von der DSW, dass die Siemens Energietechnik nun mit einer schweren Hypothek starten wird, wenn die Sparte im Herbst an die Börse geht. Denn dieses Geschäft ist noch voll abhängig von den fossilen Brennstoffen.
Margit Stiller aus München. In China sind inzwischen 490 Menschen am neuen Coronavirus gestorben. Es gibt mehr als 24.300 Infizierte. In Deutschland gibt es bisher 12 Fälle. 2 Betroffene sind in der Quarantänestation im rheinland-pfälzischen Germersheim untergebracht. Dort war heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Besuch. Sebastian Barth.
Er wollte sich ein eigenes Bild von der Unterbringung und Betreuung der Menschen machen, sagte der Minister in einem anschließenden Pressegespräch. Gleichzeitig wollte er den Verantwortlichen der Bundeswehr, des Roten Kreuzes und des Landkreises für ihren Einsatz danken. Den China-Rückkehrern auf der Quarantänestation gehe es gut. Weitere Infektionen seien bisher nicht aufgetreten. Allerdings stehen die Ergebnisse der Tests vom Montag noch aus. Sie werden nach Angaben von Landrat Fritz Brechtel frühestens heute Abend erwartet. Als nächsten Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus kündigte Jens Spahn ein Treffen mit den EU-Gesundheitsministern in den nächsten Tagen an. Maßnahmen wie zum Beispiel ein Einreisestopp für Reisende aus China könnten nur gemeinsam auf europäischer Ebene diskutiert werden. Des Weiteren habe er bereits in Paris und London Gespräche geführt, wie man Kapazitäten bündeln könnte, um mit vereinten Kräften das Virus besser zu erforschen. Bis ein Impfstoff gefunden sei, werde es aber noch Monate dauern. Noch sei der Höhepunkt der Epidemie nicht erreicht, sagte Spahn. Mit weiteren Infektionen sei zu rechnen, auch in Deutschland.
Mechthild Becker berichtete aus Germersheim. In Rumänien ist die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Ludovic Orbán per Misstrauensvotum gestürzt worden. Clemens Fehrenkotte.
261 Abgeordnete stimmten für den Antrag der oppositionellen Sozialdemokraten PSD, die von der Regierung geplante Änderung des Kommunalwahlgesetzes abzulehnen. Begründung: So kurz vor den im Sommer stattfindenden Kommunalwahlen könne die Regierung das Wahlrecht nicht ändern. Ministerpräsident Orbán hatte das Votum über dieses Gesetzesvorhaben mit der Vertrauensfrage verbunden. Hintergrund der seit Monaten schwelenden innenpolitischen Kontroverse: Ludwig Orbán wollte das Kommunalwahlrecht ändern. Statt Kommunalpolitiker und Bürgermeister nur in einem Wahlgang wählen zu lassen, dies hatte oftmals die postkommunistische PSD begünstigt, sollten künftig bei Nichterreichen der absoluten Mehrheit in der ersten Runde in einer zweiten Runde Stichwahlen entscheiden. Dies lehnte die PSD, die bis Oktober des letzten Jahres die Regierung stellte, ab. Staatspräsident Klaus Johannes, der Ludwig Orbán politisch nahesteht, hat den jetzt abgewählten Ministerpräsidenten erneut mit der Bildung einer weiteren Minderheitsregierung beauftragt. Durch die heutige Abwahl könnte der Weg zu vorgezogenen Parlamentsneuwahlen eingeschlagen werden. So könnten sie zusammen mit den Kommunalwahlen im Juli stattfinden und damit die innenpolitische Lähmung des Landes beenden.
Clemens Fehrenkotte berichtete. Pakete und Päckchen werden jetzt doch wieder billiger. Die Pakettochter der Deutschen Post, DHL, nimmt eine Preiserhöhung zurück. Dietmar Dörner.
Die Bundesnetzagentur in Bonn ist der Ansicht, dass die seit Januar geltenden neuen Paketpreise überhöht sind. Deswegen hatte sie im Januar ein Verfahren gegen DHL eingeleitet. Ehe dieses Verfahren nun Fahrt aufnimmt, reagiert die Deutsche Post. Sie macht die Preiserhöhung zum 1. Mai dieses Jahres rückgängig. Die Post hatte die Päckchen- und Paketpreise für Privatkunden zu Beginn des Jahres um 3% erhöht. Gründe seien vor allem deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen Personal und Transport, so der Konzern. Die Bundesnetzagentur sieht das anders. Ihrer Analyse nach würde die 3%ige Erhöhung der Paket- und Päckchenpreise zu deutlich höheren Einnahmen führen als von der Post angegeben. Die Preiserhöhung könnte erst im Mai wieder zurückgenommen werden, so die Post, da die IT-Systeme in den 24.000 Annahmestellen wieder umgestellt werden müssten, so das Unternehmen.
Dietmar Dörner berichtete. Das waren die Informationen am Abend. Um 7:05 können Sie hier einen Kommentar zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hören. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.